Ja, danke für die nette Vorstellung. Ganz kurz über mich. Ich heiße Daniel Guld. Ich mag offene Standards und vor allen Dingen offene Standards für die Kommunikation. Ich bin in der IETF aktiv, ich bin in der XMPP Standards Foundation aktiv. Hauptberuflich bin ich eigentlich Android-Entwickler, so dabei 90% meiner Zeit stecke ich in einen Instant Messaging Client für Android namens Conversations, der das XMPP-Protokoll benutzt. Und ganz nebenbei, mit leider ein bisschen zu wenig Zeit, entwickle ich noch einen E-Mail-Client, auch für Android, mit dem Namen Letters. Vielleicht ganz kurzer Disclaimer. Unified Push bin ich tatsächlich gar nicht so sehr in dem Projekt involviert. Ich bin hier hauptsächlich so als Fan, sage ich mal. Ja, stellen wir uns zu Anfang mal die Frage, wie kommen Benachrichtigungen eigentlich auf mein Handy? Also woher weiß meine Podcast-App, dass eine neue Podcast-Episode erschienen ist, oder woher weiß meine E-Mail-App, dass ich eine neue E-Mail bekommen habe? Ganz naiv, man kann einfach regelmäßig nachfragen. Also jetzt hier am Beispiel mal von K9, der Android-E-Mail-Client und dem Mailbox.org-Server mittels des alten POP3-Protokolls. Und dann vielleicht mal kurz Hände hoch, wer ist hier schon lang genug dabei, dass er seine E-Mails über POP3 abgeholt hat? Ja, schon ein paar. Wer holt seine E-Mails immer noch über POP3 ab? Okay, gut. Aber genau, früher bei POP3 konnte man halt sich mit dem Server verbinden, E-Mails abrufen und dann hat Server entweder gesagt, E-Mails da oder E-Mails nicht da, und das macht man dann in einem gewissen Intervall einfach ein paar Mal, also meinetwegen alle 15 Minuten. Das hat natürlich ein paar offensichtliche Vor- und Nachteile. Zum einen ist es halt komplett trivial zu implementieren, aber auf der anderen Seite ist es halt sogar noch so ein bisschen teurer als in dem Diagramm eben dargestellt. Es ist ja nicht nur, habe ich E-Mails? Ja, nein, sondern ich muss mich halt erstmal verbinden, ich muss eventuell eine TLS-Verbindung aufbauen, im Falle von POP3 dann auch noch mit Start-TLS, was nochmal einen Roundtrip kostet. Ich muss mich anmelden, was gegebenenfalls auch mehrere Roundtrips sind. Und dann hat es halt auch inhärent halt eine höhere Verzögerung, also indem ich halt nur alle 15 Minuten oder so nachfrage, heißt es halt, dass ich die Benachrichtigung über die E-Mail im schlimmsten Falle dann halt erst mit 15 Minuten Verzögerung bekomme. Und zum allen Überfluss sind auch noch ein Großteil der Verbindungen halt unnötig. Also in dem Falle, wenn der Server sagt, nee, du hast gar keine E-Mail, was ja wahrscheinlich in einem großen Teil der Fälle der Fall ist, war die Verbindung ja komplett unnötig. Die Optimierung davon ist ein sogenanntes Push-Protokoll, und das ist das, was jetzt K9 in dem Beispiel heutzutage auch mit IMAP machen würde. Es verbindet sich einmal zu dem Server, baut einmal eine TLS-Verbindung auf, meldet sich einmal an, macht dann nichts, und der Server sagt dann über die bestehende TCP-Verbindung oder über die bestehende Verbindung dann regelmäßig Bescheid, wenn neue E-Mails da sind. Ja, das fußt halt so ein bisschen auf der Theorie, dass eine TCP-Verbindung, die nichts macht, einfach nur ein paar Bytes im Stack sind und halt eigentlich keine Energie verbraucht, keinen Strom verbraucht. In der Praxis ist das allerdings nicht so. Dein Smartphone ist in der Regel oder häufig hinter einem Net. Das heißt, wir müssen regelmäßig pingen von der Client-Seite aus, um zu gucken, ob die Verbindung überhaupt noch am Leben ist, und dann, wenn wir von einem WLAN ins Mobilfunknetzwerk wechseln oder wieder zurück, müssen wir die Verbindung neu aufbauen und so weiter. Also diese Verbindung muss halt gemanagt werden aktiv. Und zu allem Überfluss, wenn das mehrere Apps machen, also wenn mehrere Apps auf Benachrichtigungen horchen, dann ist es halt auch dieses ganze Management dann halt nicht synchron. Und das widerspricht dann halt so ein bisschen diesem Grundsatz, den es für das Stromsparen eigentlich gibt. Sende so selten wie möglich und wenn dann so viel wie möglich auf einmal. Und ja, wenn die Apps nicht synchronisiert sind, dann pingen die halt, also zwar jeder nur im 5-Minuten-Intervall meinetwegen, aber halt dann verschachtelt, und dann ist das Modem die ganze Zeit aktiv. Und dieses Management ist auch in der Praxis halt nicht ganz so einfach. Hier in dem Screenshot habe ich jetzt mal zwei Apps gezeigt, die beide genau das machen, die sich beide zum Server verbinden und halt diese Verbindung aktiv halten und darauf warten, dass der Server ihnen über Nachrichten Bescheid sagt. Und das ist halt zum einen mal Signal und zum einen mal Conversations. Und der Stromverbrauch von Signal ist in dem Fall halt total katastrophal. Und obwohl jetzt die Entwickler von Signal garantiert nicht auf den Kopf gefallen sind, aber da hat das Feature halt wahrscheinlich keine hohe Priorität, aber man muss es halt Priorität geben, um das halt halbwegs effizient hinzubekommen. Und dann stellt sich halt die Frage, statt irgendwie jeder App einzeln die Verbindung zum Server halten zu lassen, kann man das nicht in einer App kombinieren. Und da kommt dann halt die proprietäre Lösung von Google ins Spiel, in dem Falle FireCloud Messaging. Da sind es halt nur noch diese Play-Services, die wir hier im Diagramm dargestellt sind, eine Verbindung zum Google-Server halten. Und dann, ich habe es jetzt an diesem Beispiel extra mal mit proprietären Diensten gemacht. Wenn jetzt die Bahn.de mir sagen möchte, dass der Zug mal wieder Verspätung hat, dann sagt er halt erst den Google, also der Bahn.de-Server, sagt dann erstmal den Google-Servern Bescheid, die sagen ja den Play-Services Bescheid und die Play-Services, also das ist ein Dienst, der auf dem Telefon läuft, die wecken dann den DB-Navigator auf, um mir als Nutzer dann halt irgendwie was anzuzeigen und analog halt auch mit der DHL-App meinetwegen. Genau, und in dem Falle sind es die Play-Services, die hier eine dauerhafte Verbindung zum Google-Server halten und ja, im Grunde ist das halt auch nur ein Push-Protokoll, also was ich eben am Beispiel von IMAP und E-Mail erklärt habe, das ist halt im Grunde dieselbe Technologie, die die Play-Services halt dann auch benutzen, also obviously kein IMAP, sondern halt ein eigenes Protokoll, aber halt vom Prinzip her, dass die Verbindung einmal aufgebaut wird. Genau, einfach ein normales Push-Protokoll, keine Magie, keine größere, die dahinter steckt, es ist einfach nur relativ gut gemanagt, also wenn es dann halt darum geht, effizient zu pingen oder diese Verbindung neu aufzubauen, ja, das können die halt schon relativ gut. Also da haben die halt Optimierungsgehirnschmalz reingesteckt. Genau, und dann ist es einfach vom reinen Traffic her, der da drüber geht, also von der reinen Byte-Anzahl dann auch noch relativ effizient. Genau, und weil es dann ja die Play-Services sind, die dann auf der Phone-Seite das dann halt eine App zuordnen müssen, geschieht diese Zuordnung zwischen Service und App dann anhand von sogenannten Tokens, die der Service, also jetzt in dem Beispiel von vorher Bahn.de, dann beim Push mit angibt und darüber weiß dann der gesamte Stack, welcher App die Push-Benachrichtigung zugeordnet werden soll. Genau, und standardmäßig auf so einem ganz normalen Android-Telefon geht ohne Google Push relativ wenig. Also eine App würde sogar explizite Zustimmung vom Benutzer anfordern, wenn diese App eine dauerhafte Verbindung selber halten wollen würde. Und dann, wenn man die App über den Google Play Store verteilen möchte, gibt es dann halt seitens Google Plays dann halt noch weitere Einschränkungen, dass nur eine bestimmte Kategorie von App diese Berechtigung überhaupt anfordern darf, also den Benutzer überhaupt danach fragen darf. Genau. Und ja, der Kritikpunkt daran ist halt immer irgendwie so, ja, Google macht das ja nur, um irgendwie die volle Kontrolle über das komplette Ökosystem zu bekommen oder zu behalten. Stimmt sicherlich irgendwie so, aber wie wir halt eben gesehen haben in dem Signal versus Conversations Screenshot, so Push selber machen ist halt für den 0815-Entwickler auch nicht total leicht. Und dann noch so ein bisschen, es ist auch nicht ganz so schlimm, wie es manchmal dargestellt wird, also Google sieht in der Regel eigentlich keine Inhalte darüber, was in diesen Nachrichten drinsteht, aber sie sehen natürlich, welche Dienste, welche App und wie häufig. Und Google sieht auch, an welchen Google-Account diese Push-Nachrichten gehen. Und jetzt ist das Problem, dass man halt anhand dieses Tokens, das der Service hat, dann halt schlussendlich den Google-Account feststellen kann. Und das ging vor, ich glaube, so anderthalb Jahren oder sowas mal über Netzpolitik, dass halt die Law-Enforcement-Behörden dann auch gerne mal bei den Service-Anbietern nach diesen Push-Tokens fragen, um es dann halt schlussendlich einem Google-Account zuordnen zu können. Und damals der Netzpolitik-Artikel hat sich hauptsächlich auf Law-Enforcement in den USA gerichtet, weil da irgendwelche Dokumente veröffentlicht wurden oder sowas. Aber ja, unsere deutschen Law Enforcement Behörden sind halt auch der Meinung, dass das halt zu den Bestandsdaten gehört und fragen sowas halt relativ regelmäßig an. Und das heißt dann in der Konsequenz, dass wenn ich mir jetzt meinetwegen irgendwoher eine anonyme Telefonnummer besorgt habe und die halt mit Signal nutze, dass ich halt über diesen Umweg, über die Tokens halt dann trotzdem rausfinden kann, also nicht ich, aber halt die Polizei, mit welchem Google-Account ich denn hinter dieser anonymen Telefonnummer verbunden ist. Ist jetzt auch nicht unbedingt eine Riesenkatastrophe, aber sollte man halt wissen und dann, weiß ich nicht, wenn man halt einen sehr hohen Wert auf Anonymität legt, dann nicht nur eine Wegwerf-Telefonnummer zu besorgen, sondern halt auch einen Wegwerf-Google-Account. Genau, und das führt uns dann alles zu der Frage, geht das nicht auch mit Open Source und geht das nicht dezentral? Und hier kommt Unified Push ins Spiel und wir sehen jetzt hier das Diagramm, das sieht diesem Diagramm von den Firebase Cloud Messaging halt schon relativ ähnlich. Wir haben hier nur zwei Teile ersetzt, wir haben die Play Services ersetzt und wir haben den Google Server ersetzt und die Play Services werden mit etwas ersetzt, was sich im Unified Push Sprech Distributor nennt und die Google Services werden mit etwas ersetzt, was sich halt Push Server in deren Lingo nennt. Und jetzt habe ich in dem Beispiel dann auch mal die proprietären Apps mit Open Source Apps ersetzt oder mit Open Source Services ersetzt. Und genau, also wenn ich eine Push Notification irgendwie von meinem Mastodon Profil bekomme, dann würde Mastodon Social halt dem Push Server Bescheid sagen, der sagt dem Distributor Bescheid und der weckt dann Tusky, also mein Mastodon-Client, auf. Genau. Schauen wir uns das mal so ein bisschen detaillierter an, was denn hier gerade spezifiziert ist. Und dann ist es zum einen die Kommunikation zwischen der App und dem Distributor spezifiziert. Und das nutzt ganz normale Android Interprozesskommunikation, in dem Fall jetzt mit Broadcast Intents. Wer schon mal ein bisschen Android-Entwicklung gemacht hat, der weiß, was das ist. Ja, ganz normale Interprozesskommunikation, vielleicht so ein bisschen wie D-Bus auf dem Linux-Analog. Genau, und was genau in diesen konkreten Broadcast-Intents drinsteht, also das Protokoll, was da gesprochen wird, das ist halt standardisiert. Und was weiterhin standardisiert ist, ist die Kommunikation zwischen dem sogenannten Push-Server und dem Service, also Mastodon.social zum Beispiel und dem Push-Server. Und da verweist Unified Push mehr oder minder einfach nur auf einen existierenden Standard, der sich WebPush nennt. Genau, das ist ein IETF-Standard. Das ist halt das, was, wenn ihr auf einer Webseite seid, die irgendwie Notifications an den Browser schicken möchte, bin ich persönlich nicht, finde ich nervig, aber wenn ihr das machen würdet, dann würde da auch WebPush benutzt. Also wenn die Nachrichtenseite meinetwegen euch Notifications in den Browser schickt, das ist WebPush. Und das bedeutet, dass halt relativ viele Services, die da draußen sind, halt WebPush bereits unterstützen. Also Mastodon kann das halt einfach schon. Also das ist halt einfach so, ja, das, was von den meisten gemacht wird. Mastodon kann das, JMAP, das ist ein neueres E-Mail-Abhol-Protokoll, kann das von Hause aus. Und wenn irgendein Service das nicht unterstützt, dann ist es halt, weil es halt so ein großer etablierter Standard ist, der wahrscheinlichste Kandidat, den dieser Service halt irgendwann mal eventuell unterstützen wird. Also zum Beispiel für IMAP ist gerade bei der IETF ein Proposal eingegangen, um IMAP halt auch WebPush beizubringen. Ja, und allgemein well-tested und ja, und selbst wenn man irgendwie sich selber ein proprietäres Protokoll schreibt, für WebPush gibt es Libraries und so, also das bietet sich halt schon an. Was nicht standardisiert ist, ist die Kommunikation zwischen dem Distributor und dem Push-Server. Also ich gehe nochmal eine Slide zurück. Da auf dem Diagramm, was da gestrichelt dargestellt ist, das ist nicht standardisiert, im Gegensatz zu den durchgezogenen Linien, die standardisiert sind. Genau, und analog, wie ich es halt eben mit den Play Services beschrieben habe, ist es der Distributor, der eine permanente Verbindung zu dem Push-Server aufbaut und diese Verbindung dann halt managt und am Leben erhält, also regelmäßige Ping macht, um NAT zu erkennen, beziehungsweise um das NAT am Laufen zu halten und auch den Wiederaufbau nach einem Verbindungswechsel zum Beispiel macht. Und dann gibt es bei Unified Push tatsächlich verschiedene Distributors und so eine Art, so ein bisschen so ein Web-Wettbewerb zwischen den verschiedenen Distributors. Und genau, weil die Kommunikation zwischen Distributor und Push-Server nicht standardisiert ist, muss ich die immer paarweise austauschen. Also ich kann mir den Distributor zwar weitestgehend aussuchen, mehr dazu gleich noch, aber ich muss halt den passenden Push-Server dazu immer nehmen. Genau. Und das konkrete Protokoll, was jetzt zwischen dem Distributor und dem Push-Server geredet wurde, das reicht von Websockets zu Server-Side-Event bzw. Event-Source, alles entweder W3C oder ITF-Standards oder ganz theoretisch, wer schon mal was von MQTT gehört hat oder sowas, das wäre halt auch ein Kandidat, den man halt dafür einsetzen könnte. Also einfach, ja, quasi IoT-Nachrichtenkommunikation. Und kenne ich jetzt keine Implementation, aber ganz, ganz theoretisch könnte man natürlich auch SMS dafür benutzen. Ja, also wenn der Push-Server dann SMS an mein Telefon schickt, der Distributor die SMS irgendwie ausliest und da in der SMS nochmal was drinsteht, an welche App das jetzt gehen soll oder sowas, würde theoretisch auch klappen. Erwähne ich jetzt einfach nur, um vielleicht das Konzept ein bisschen zu verdeutlichen, wie halt diese Relationship zwischen dem Distributor und dem Push-Server funktioniert. Genau. Und ja, eine Sache noch, komme ich aber auch später nochmal dazu, XMPP wäre halt auch ein weiteres Protokoll, was man halt dann zwischen Distributor und Push-Server reden könnte. Ja, dann vielleicht nochmal, wie funktioniert das jetzt genau? Also wie richtet man halt diesen, beziehungsweise wie richtet eine App dann einen Push ein? Und in dem Diagramm ist es jetzt auch wieder so, die durchgezogenen Linien sind standardisiert, die gestrichelten Linien sind nicht standardisiert. Also Tusky in dem Falle, mein Mastodon-Client auf Android, sagt dem Distributor Bescheid, ich möchte mich jetzt gerne registrieren für Push. Der Distributor sagt dann dem Push-Server Bescheid. Der Push-Server generiert dann halt eine URL, die wird in der Web-Push-Dokumentation Endpoint einfach genannt, also das ist halt einfach die URL, wo der Service dann am Ende halt hinpushen soll, also der Push-Server generiert dann diese URL, schickt die zurück an den Distributor und der Distributor schickt die halt zurück an Tusky und Tusky kann dann halt mit dieser URL hingehen und die dann Mastodon meinetwegen Bescheid sagen, also Mastodon instruieren, in Zukunft da die Pushes hinzuschicken. Genau, und ja, so ein Push sieht dann halt auch so aus, dass Mastodon halt diese Push-Nachricht auslöst, also über Web-Push. Dann der Push-Server, das halt irgendwie in dieses proprietäre Protokoll reinstopft, das dem Distributor gibt und der Distributor dann über wiederum standardisierte Intents dann der Ziel-App, also Tusky in dem Falle halt die Nachricht zustellt. Genau, dann kommen wir auch schon dahin, wo es jetzt ein bisschen so anwenderrelevant wird. Wenn man das jetzt selber mal ausprobieren möchte auf Android, gibt es mehrere Distributors zur Auswahl. Das ganz Einfache, was halt ohne weitere Einrichtung sofort läuft, ist SunUp. Das nutzt dann einfach den dazugehörigen Push-Server, den der Entwickler bereitstellt. Genau, also das ist, wenn man seine ersten Gehversuche machen möchte, ist das ja, der Weg des geringsten Widerstandes. Ja, aber ich denke mal, die meisten von euch, dass wenn sie sich schon damit beschäftigen würden, das gerne selber hosten oder irgendwie im Freundeskreis jemanden hosten lassen, dann gibt es hauptsächlich so zwei Varianten. Eine heißt Notify, die andere Nextpush. Bei Nextpush steckt es schon so halb im Namen. Die nimmt einen Nextcloud dann als Push-Server. Da gibt es dann auf der Nextcloud-Seite dann auch eine App, die man dann in Nextcloud integriert. Und die baut dann halt die Verbindung halt mit Nextpush auf. Ja. Oder aus meiner Sicht natürlich am spannendsten, der eben erwähnte Instant Messaging Client Conversations kann selber auch als Distributor fungieren und Apps, Push-Notifications für andere Apps auslösen. Und warum das Ganze? Ja, bei aller notwendigen Kritik an XMPP und dass die Nutzer-Experience da vielleicht nicht immer halt total rosig ist und so, effizientes Session-Management und Nachrichten zuverlässig zustellen, haben wir in der XMPP-Community in den letzten 25 Jahren gelernt. Also das können wir wirklich richtig gut. Und wenn ihr XMPP nicht so aktiv verfolgt oder nicht mehr aktiv verfolgt, es ist sogar in den letzten Jahren nochmal besser geworden. Also da vielleicht kurz als Stichwort Bind2, Sassel2, also der Verbindungsaufbau von so einem XMPP-Client ist heutzutage mit einem modernen Server halt richtig, richtig schnell und richtig, richtig effizient. Es gibt mehrere Server, mit denen man das laufen lassen kann. Es ist, wie gesagt, 25 Jahre alte Technologie, die mega ausgereift und gut getestet ist. Ist auch relativ sicher. Also jetzt haben wir natürlich in XMPP nicht eingebaut, um Push-Notification zu machen, aber einfach, weil wir XMPP als Protokoll sicherer machen wollen. Wir haben jetzt auch relativ gute Protection gegen Man-in-the-Middle-Attacks, also auf TLS-Ebene in dem Protokoll, was zum einen das Chatten sicherer macht, aber natürlich dann auch die Push-Notifications halt sicherer gegen Angreifer macht. Also da ist, wenn das jemanden näher interessiert, da ist das Keyword, was man dann in eine Suchmaschine stecken kann, Channel-Binding. Genau, hier mal als Diagramm dargestellt, wie ist das dann halt dann so ein Push über das XMPP-Protokoll konkret aussieht. Also das kleine Problem ist halt so ein bisschen, dass so ein normaler 0815 XMPP-Home-Server ja natürlich keine Web-Push-Notifications entgegennehmen kann. Deshalb müssen wir da halt noch so ein Ding davor stellen, was wir dann auch Push-Server nennen. Das Ding hier und das ist halt das, was dann Webpush spricht und halt dann von Mastodon Social halt die Webpush-Nachrichten entgegennimmt, die dann ins XMPP-Protokoll einspeist, dann dem Home-Server Bescheid sagt und dann auf der anderen Seite ist dann Conversations, was dann halt die Verbindung über XMPP zum Home-Server hält und so kommen die Push-Nachrichten dann im Endeffekt an. Hier ist dieser Push-Server als separate Node dargestellt, weil das ist halt eine konkrete Instanz, die ich als App-Entwickler von Conversations betreibe. Aber den kann man natürlich auch selber hosten und dann halt auf der gleichen physischen Maschine zum Beispiel wie halt den Home-Server betreiben. Also für die XMPP-Leute da draußen, also Prosody hat sogar dann halt ein Modul dafür, dass es halt sogar im gleichen Serverprozess läuft und meine Implementation von diesem Push-Server, der dann halt mit dem XMPP-Server redet, ist in Java geschrieben und wäre dann halt ein Standalone-Prozess, der mit allen möglichen XMPP-Servern läuft, genau, oder wo man dann halt dann auch einen gehosteten, also meinen als App-Entwickler zum Beispiel benutzen kann. Genau, kommen wir zu den Apps, die Unified Push schon unterstützen und die Liste ist tatsächlich schon relativ lang, sind viele Mastodon oder allgemein Fediverse Apps dabei, also Tusk ist meine favorisierte Mastodon App, aber auch Fedilab kann das, DevX5 kann das seit kurzem, das ist dieses CalDAV, CardDAV Kontaktsynchronisierungsding, das kann jetzt auch Unified Push. Letters, dieser besagte E-Mail-Client, den ich nebenbei entwickle, kann Unified Push. Fennec kann das, das ist die, ich sag's mal, Open-Source-Variante von Firefox, oder also die, wo die proprietären Dinge aus Firefox halt entfernt worden sind, oder die zum Beispiel im F-Droid-Store entfernt ist, die kann Unified Push. Also wenn ich jetzt über Fennec eine Webseite ansurfe, die Push-Notifications auslösen kann, dann geht das halt unter der Haube dann halt über Unified Push, wenn man das möchte. FOSS-Warn, was halt so eine Art Open-Source-Nina, also Katastrophenwarn-Ding ist, kann jetzt tatsächlich seit, ich glaube, anderthalb Wochen Unified Push, seit gestern auch mit Conversations, da gab es noch einen kleinen Bug. Und Molly als Beispiel, das ist jetzt ein Signal-Clone, der kann auch Unified Push, also wenn man halt Signal gerne auf einem komplett Google-freien Smartphone benutzen möchte, steht man mit Molly auf jeden Fall besser da als mit dem normalen Signal, weil ich ja, wie ich ja eben gezeigt habe, Signal, wenn es sich halt direkt mit dem Server verbindet, halt einen total katastrophalen Battery Impact hat und Molly macht das halt noch so ein bisschen besser. Ja, und die Liste ist tatsächlich irgendwie halt sogar noch so ein bisschen länger. Ich habe da jetzt einfach so mal meine Favoriten aufgelistet. Ja, ja. Aber eventuell kommt Unified Push tatsächlich auch bald in deine App, weil es ist halt relativ trivial zu entwickeln. Auf App-Seite gibt es halt einfach dann eine sogenannte Connector Library, die halt diese ganze IPC-Broadcast-Kram von Android abnimmt und halt einfach das als Library implementiert. Wer schon mal für Android entwickelt hat, das wäre dann halt sozusagen das Äquivalent für die Play Services Library oder sowas, halt nur für Unified Push. Genau, und auf der Webservice-Seite, entweder der Service kann sowieso schon Webpush oder es gibt halt jede Menge Webpush-Libraries für alle möglichen Sprachen und dann hat man halt so Building Blocks, die man halt einfach dann benutzt. Genau, und es ist auf jeden Fall viel einfacher zu implementieren, als halt selber versuchen, irgendwie eine permanente Verbindung zum Server aufzubauen. Genau, dann vielleicht jetzt, und das ist tatsächlich auch schon die letzte Slide, nochmal minimale Praxistipps. Wenn ihr tatsächlich den selbsthosted Pfad gehen wollt oder jetzt auch meinetwegen Conversations mit einem selber gehosteten Push-Server betreiben wollt und euch dann fragt, funktioniert das denn jetzt alles? Dann gibt es die Up-Example-App im F-Droid Store, die einfach mal so eine Test-Notification auslöst und damit kann man halt testen, ob der Stack so funktioniert. Weil ansonsten, also zum Beispiel Tusky oder sowas sagt einem eigentlich nicht groß Bescheid, dass jetzt Unified Push angeschaltet wurde. Man merkt es dann halt daran, dass Notification reinkommen, zeitnah. Aber wenn halt gerade keine kommen, also wenn eure Mastodon-Posts gerade nicht gut performen und halt gerade keine Notifications reinkommen, dann weiß man halt sonst nicht, ob das alles so funktioniert, was man sich da eingerichtet hat. Genau. Und die meisten Distributoren erzeugen halt so eine relativ nervige, permanente Notification in Android, die man dann aber mit Android-Bordmitteln dann halt ausschalten kann. Also konkret ist das dann einfach lange draufdrücken, sagen, diese Notification nicht mehr anzeigen und dann wird halt diese konkrete Notification, die sagt, da läuft was im Hintergrund, wird dann halt nicht mehr angezeigt. Das heißt halt nicht, dass also die anderen gewünschten Notifications kommen dann halt natürlich trotzdem noch an. Genau, und das war es schon mit meinem Vortrag. Wenn ihr Fragen habt, Unified Push hat einen Matrix-Channel und eine Webseite, die ersten Anlaufstellen sind. Oder jetzt gerne mich noch in den 15 Minuten, die wir noch haben. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für die grafischen Darstellungen, sowas liebe ich ja immer, zum ein bisschen besser verstehen. Gibt es denn schon Fragen aus dem Saal? Ich habe sogar eine Unterstützung am Mikrofon und das ist ja perfekt. Keine Fragen? Dann habe ich eine Anekdote, das mit dem XMPP Push, das habe ich schon mal bei einem Kumpel getestet, dass wir den Matrix-Account über dann Conversations Push gemacht haben. Das hat wunderbar funktioniert, war witzig. Also das funktioniert auch für die, die sich nicht zwischen XMPP und Matrix unterscheiden können. So mein Beitrag dazu. Ja. Na, wenn ihr keine Fragen habt, Daniel ist bestimmt auch noch eine Weile da, wenn sie euch noch später kommen.
Oh. Ich wollte fragen, wie viele Serverressourcen man für so einen selbstgehosteten Notification-Server braucht. Also kann man das einfach auf einem Raspi laufen lassen oder braucht man dafür was Richtiges?
Nee, also die Ressourcenbedarf, ich meine, skaliert natürlich immer mit Anzahl der Nutzer, aber der ist eigentlich relativ gering. Ich kann jetzt hauptsächlich von XMPP sprechen, also das lassen Leute auf einem Raspberry Pi laufen. So, und dann nicht nur um Push-Notifications zuzustellen, sondern halt tatsächlich auch noch mit normalen Instant-Messaging-Traffic. Ja, also das geht schon, das ist jetzt nicht so ein großer Impact.
Hi, du hattest ja auch Signal, also Molly, als Option genannt, dass man das über Unified Push nutzen kann. Da hatte ich jetzt gelesen, dass es da noch so einen Molly-Socket-Server extra braucht. Kannst du dazu erklären, warum?
Ja, ich habe ja erzählt, wir können auch theoretisch nochmal hier zu meiner schönen Grafik gehen. Auf der einen Seite dieser Kette also das, was jetzt Mastodon Social zu Push-Server bzw. Fastmail.com zu Push-Server bzw. in deiner Frage jetzt dein Signal zu Push-Server ist, da wird ja Web-Push gesprochen. Und jemand muss ja diese Web-Push-Notification auslösen und Signal kann halt leider einfach keinen Web-Push. Also Mastodon kann einen Web-Push, aber Signal halt nicht. Also das wäre tatsächlich, also ich bin der Meinung, dass das halt eine minimale Änderung am Signal-Server wäre, das zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn die Signal-Leute das irgendwann vielleicht mal einbauen. Weil es quasi aus Serverbetreiber-Sicht, also aus dieser Service-Sicht, wenn du jetzt Mastodon oder Signal-Server-Programmierer bist oder sowas, ist es halt eigentlich egal, ob du deine Push-Nachricht in die Google-Pipeline oder in die Unified-Push-Pipeline einschüttest, ne? Also ob du jetzt quasi so Google sagst, hey, weck mal das Gerät auf, oder ob du quasi diesem Unified Push Stack sagst, weck mal das Gerät auf. Und meiner Meinung nach ist das von den verbrauchten Serverressourcen und so halt exakt gleich. Also ich würde mich tatsächlich freuen, wenn Signal das irgendwann mal können würde. Aber die sind, ja, ist jetzt meine Interpretation, die sind halt nicht so Fans von diesen dezentralen und self-hosted und so. Also, oder ist ihnen zumindest halt nicht wichtig. Und genau, und dieser Molly-Socket klemmt dich halt dann dazwischen. Also der Molly-Socket kann dann halt Web-Push auslösen und der hält dann halt eine permanente Verbindung zum Signal-Server und weiß dann halt, wie er quasi in dieser Unified-Push-Pipeline halt die Nachrichten halt oder die Aufwachsignale reingießt.
Ja, vielen Dank für deinen Vortrag. Gibt es für Linux, ja mobil oder Desktop schon Unified-Push-Distributoren?
Fantastische Frage, dankeschön. Interessiert mich jetzt auch immer mehr, weil ich meine, ihr habt das ja alles mit Android mitbekommen, dass Google da immer weiter das Ökosystem zumacht. Auf dem Papier gibt es Debus-Spezifikationen dafür, also was dann halt deine App oder dein Programm dann halt mit dem Distributor-Äquivalent reden wollen würde. Ich glaube, die Leute, die aktuell, und ich hoffe, ich trete damit niemandem zu nah, aber die Leute, die sich aktuell so im Dunstkreis der Unified Push Community aufhalten, haben ihren Fokus tatsächlich so auf Android. Aber diese bestehende Community hat halt auf jeden Fall relativ viele Erfahrungen schon gesammelt, die dann auf jeden Fall übertragbar sind. Und wie gesagt, theoretisch gibt es halt so Spec für ein Debus-Protokoll und es gibt auch einen KDE-Distributor, der dann halt auch tatsächlich verschiedene mit verschiedenen Push-Servern reden kann, also dann mit Notify oder mit Next-Push reden kann. Über Qualität kann ich allerdings leider noch nicht so mega viel sagen, müsste man halt mal selber ausprobieren. Finde ich aber auch wirklich spannend, weil so, ich meine, auf dem Desktop jetzt vielleicht nicht, aber Linux auf dem Smartphone brauchen wir bald und dann brauchen wir garantiert auch irgendwie sowas. Ja.
Wenn ich das benutzen will, reicht das dann, wenn ich Conversations zum Beispiel auf meinem Gerät installiert habe oder muss ich da nochmal irgendwas einrichten?
Genau, in Conversations musst du, weil Conversations ja in der Default-Konfiguration mit diesem app.conversations.im redet, musst du das aus, ich sag jetzt mal, Datenschutzgründen in den Settings von Conversations einmal anschalten. Also da musst du dann auch, falls du mehrere XMPP-Accounts hast, musst du auch auswählen, über welchen deiner XMPP-Account dann die Push-Notification halt reinkommen sollen, weil das können wir ja nicht raten. Und dann gibt es halt quasi einfach eine Auswahlmenü zwischen keiner, das ist halt der Default, dann ist Unified Push aus und dann lässt er sich halt dann einen deiner XMPP-Accounts auswählen und dieses App.conversations ist halt der Default, das könntest du dann halt ändern, musst du aber nicht. Also genau, du musst es aus Datenschutzgründen einmal anschalten.
Ich glaube, dann haben wir gerade keine Fragen mehr im Saal. Das ist eure letzte Chance. Okay, sonst sieht ja Daniel bestimmt auch nochmal. Dann vielen Dank für eure Fragen und vielen Dank an dich, Daniel.
Ja, danke euch, gerne.